Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Mit einem neuen deutschen, ja, neuen alten deutschen Meister, der durchaus dominant aufgetreten ist. Mit zweimal Spiel 7 in Deutschland, mit Spiel 7 in Tschechien, mit NHL-Playoffs und. Bernd Schwickerath.
Hurra, danke Fetzer.
Ja, mal schauen, wie wir da durchkommen und wie schnell wir da durchkommen heute, denn es ist natürlich in den letzten Tagen viel passiert und natürlich ist das Top-Thema überhaupt und das Top überhaupt die erneute deutsche Meisterschaft der Eisbären Berlin, der 11. Titel in der DEL, ja, einfach das Team überhaupt, das hätten wir vor einer Woche so diskutieren können, vor einem Monat, wahrscheinlich auch vor einem Jahr. Also nicht so unerwartet, dass sich die Eisbären Berlin diesen Meistertitel geholt haben, aber das Wie ist natürlich schon krass mit 3x7:0 jetzt hinten raus.
Da wollte ich gerade sagen, also die Art und Weise ist schon krass, dass die Eisbären das beste Team der Liga sind, war uns bewusst, aber dass sie 21:0 in 3 Spielen am Ende gewinnt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen.
Und dann natürlich, ja, diesen Titel auch vor heimischem Publikum zu feiern, mal wieder, ja, also die letzten Jahre war das ja nicht so, da haben sie immer auswärts dann den entscheidenden Sieg geholt, das war ihnen, glaube ich, auch wichtig und deswegen haben sie das Ding so durchgezogen und ja, war dann, glaube ich, spätestens nach Spiel 4 überhaupt keine Frage mehr, dass es dann auch in 5 vorbeigehen würde und dann hast du natürlich die Rekorde von Ty Ronning, 28 Spiele in Serie waren sie jetzt mit mindestens einem Punkt, 14 Playoff-Spiele in Folge gescored, also alle, wenn sie jetzt über 20 Spiele gegangen wären in Playoffs, dann hätte er wahrscheinlich über 20 Spiele gescored, also jeweils neue Rekorde, Leo Pföderl ist Rekord-Torschütze in den Playoffs mit 46 Treffern, Serge Aubin hat immer noch keine Playoff-Serie verloren mit den Eisbären Berlin, ja, und sie sind eben...
Jake Hildebrand holt 3 Final Shutouts in Folge, gab es auch noch nicht.
Genau, also Rekorde über Rekorde und einfach, ja, einfach das absolute Team, das Team schlechthin der DL.
Und auch feiermäßig, ne? Wir hatten schon darüber gesprochen, als Tobi Eder im Januar verstorben ist, dass sie das sehr würdevoll hinbekommen haben und ich fand es auch jetzt, haben sie echt gut gemacht. Also das waren natürlich sehr, sehr bewegende Momente und man ist auch immer so ein bisschen hin und her geschwungen, also nicht nur anscheinend in der Halle, sondern auch ich jetzt vor dem Fernseher. Auf der einen Seite siehst du diese Euphorie, diese Party, diese glücklichen Menschen, dann siehst du wieder diese Trauer, dann siehst du aber irgendwie, dass man daraus vielleicht auch Kraft schöpfen kann, wenn man Ina, die Verlobte von Tobi, gesehen hat, die natürlich einerseits auch mal hin und wieder sogar echt ganz glücklich aussah. Dann, als sie da allein vor der Kurve stand, hat sie es aber schon erwischt, finde ich. Da hat sie auch so ein bisschen gezittert quasi. Und dann, als sie diese Handküsse so Richtung Publikum geworfen hat, hat sie auch echt wässrige Augen gehabt und sowas. Aber andererseits, dann 5 Minuten später siehst du sie wieder, wie sie lachend Leute umarmt und so. Also es war wirklich dieses klischeehafte, viel zitierte Wechselbad der Gefühle, glaube ich. Ne?
Genau. Also du merkst ja auch, dass die Spieler dann auch teilweise nicht genau wissen, wann jetzt was angemessen ist. Beziehungsweise, ich finde, sie haben ein sehr gutes Gefühl dafür gehabt, aber trotzdem war es ja noch Jubel über den Meistertitel. Für viele halt natürlich sogar dann der erste in der DEL, für manche der erste überhaupt oder der größte Erfolg überhaupt. Für andere ja schon fast so ein bisschen Business as usual, ja, aber trotzdem, das ist einfach ein Meistertitel. Du hast den sportlichen Erfolg eingefahren. Andererseits dann einfach natürlich der Tod eines Mitspielers, der über allem einfach schwebt und das aber trotzdem wirklich auch angemessen dann eingebaut. Nicht zu sagen, okay, es geht jetzt nur darum, sondern das ist einfach, wie gesagt, mit Tobi einfach. Der war da einfach mit dabei. Die 22 war mit dabei, seine Verlobte war mit dabei und das hat wirklich, das haben sie überragend gemacht. Wirklich toll.
Ja, und was ich auch echt cool fand, dass die Mannschaft in die Kurve gegangen ist. Jetzt muss man sagen, auch baulich ist das natürlich auch einladend. Ne? Man kann da schön einfach hinter der Bande lang gehen und steht dann da direkt an der Kurve. Das ist natürlich ein Vorteil, aber dass sie es machen, also normalerweise kennt man das ja so, ne? Also jeder kriegt seine Pokalehrenrunde und dann ja, noch die ganzen Umarmungen und dann werden Zigarren geraucht und diverse alkoholische Getränke getrunken und irgendwann geht's zurück. Aber nee, die sind noch mitten in die Kurve gegangen, mit dem Pokal, haben den Pokal sogar in die Fankurve gereicht und so. Also das fand ich echt eine richtig gute Sache.
Zu einem Sieger gehört natürlich auch ein Verlierer. Die Kölner Haie, klar, wenn du das Finale verlierst, dann muss es ein Flop sein. Die Saison insgesamt gut von den Kölner Haien. Für mich unerwartet, dass die bis ins Finale gekommen sind. Das waren auch sehr starke Playoffs dann im Viertelfinale und im Halbfinale. Im Finale aber halt nicht mehr. Ne? Also 0-21, wie gesagt, in 3 Spielen hintereinander. Also wie du da, dass du nicht mal ein Tor pro Spiel schießt und über 5 halt kassierst im Schnitt. Und nach dem 2-1 in Spiel 2 nach Verlängerung eigentlich ja nicht mehr den Ansatz einer Chance gehabt.
Und vergessen wir bitte nicht, dass bei den Eisbären der Abwehrchef gefehlt hat, ne? Und noch ein paar andere Verteidiger haben gefehlt. Also ist ja nicht so, als wären die Eisbären da mit voller Kapelle gewesen und die Haie hätten noch zwei Reihen gehabt, ne? Also natürlich von den Voraussetzungen her waren die Eisbären im besseren Kader, sie mit erfahreneren Kader, sie konnten vier Reihen durchwechseln, die Haie hatten das anstrengendere Programm bis dahin. Alles verständlich und Moritz Müller hat ja nachher auch gesagt, es war nichts mehr im Tank, wir konnten einfach nicht mehr zusetzen und das hat man ja auch gesehen. Und trotzdem ist mir das zu wenig und gerade für ein Finale. Und wenn wir dann noch darüber reden, dass dieses Finale ja im Vorfeld angekündigt wurde als das Traumfinale, das große Ding, was endlich die DEL hat, mit den beiden größten Club, den beiden größten Hallen aus 2 Millionen Städten, mit dem ganzen Medienaufkommen. Da können wir Leute erreichen, die wir noch nie erreicht haben und gewinnen vielleicht ein paar neue Fans hinzu. Und klar, ist jetzt spekulativ von mir, aber wenn ich jetzt noch nie Eishockey so wirklich verfolgt habe, ich gucke mir diese Serie an, weiß ich nicht, ob ich nächstes Jahr dann unbedingt mir ein Magenta-Abo kaufe, mir eine Dauerkarte oder ein Trikot kaufe, ehrlich gesagt.
Das Ding ist halt einfach, also wir wissen natürlich, wie stark die Eisbären sind, wir wissen es auch einzuordnen und es ist, war halt einfach so, dass die Kölner Haie so viel investieren mussten für 2 Seriensiege und für einen Sieg dann gegen Berlin, dass tatsächlich einfach der Tank leer war, das hat man ja gesehen. Aber man muss halt auch mal sagen, schaust du eine andere Liga, ja egal, schau nach Tschechien, Slowakei, schau von mir aus nach Indonesien und da siehst du 3-mal in Folge 7-0, dann denkst du dir, was ist denn das bitte für eine Bananenliga, ja? Und dann... Also das muss man dann, glaube ich, schon auch noch, das muss auch hängen bleiben von dieser Saison, dass das halt einfach nicht nur mehr als deutlich war, sondern einfach eine Demontage dann hinten raus.
Ja, und vor allem, es gab halt keine Spannung, weißt du? Also, wenn das eine Mannschaft die meisten Spiele gewinnt, okay, das ist halt so. Aber das einzelne Spiel sollte zumindest spannend sein. Und diese Serie über 5 Spiele hatte genau ein Spiel, was spannend war. Aber auch das erste war ja ein 5-1. Und das ist ja das, was die Playoffs ausmacht. Dass es auch mal eine Wendung gibt, dass es auch mal kurz vor Schluss noch einen Ausgleich gibt. Oder dass du zumindest das Gefühl hast, es könnte der Ausgleich fallen. Es muss ja dann gar nicht immer passieren, dass die Mannschaft, die am Ende den Torwart zieht, noch das Tor macht. Aber zumindest musst du das Gefühl haben, hier muss die eine Mannschaft, die rennt um ihr Leben, um irgendwie den Ausgleich zu schaffen und die andere Mannschaft rennt um ihr Leben, um das zu verhindern. Aber hier ist meistens ab dem zweiten Drittel gar keiner mehr so richtig gerannt. Oder klar sind die noch gelaufen, ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber es musste halt keiner mehr so dieses Desperate-Hockey spielen. Ne?
Ist diese absolute Dominanz der Eisbären muss ja dann eigentlich auch ein Flop sein von diesem Wochenende. Oder wenn wir das Perspektive einordnen, dann für die nächsten Jahre. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt, 9.26 Uhr, Montag nach dem Finalwochenende oder nach dem letzten Spiel, sind die Eisbären absoluter Top-Favorit auf den Titel 2026. Und ich weiß nicht, wer die da aufhalten sollte.
Also gut, eigentlich gäbe es natürlich schon 2 natürliche Sparringspartner, sagen wir mal, der eine kommt aus Mannheim, der andere aus München und eventuell kommt dann noch einer aus Köln. Wer weiß, was mit Ingolstadt und Wolfsburg passiert, aber wir sind doch jetzt schon eigentlich sicher, dass es eben nicht passieren wird. Und das, wie wir ja auch geschrieben haben, ich hab's auch in der FAZ geschrieben, das Problem oder die Stärke der Eisbären ist nicht nur ihre eigene Stärke, sondern auch die Schwäche der anderen. Und das muss man ganz klar so sagen, ne? Weil wir haben es jetzt oft genug gesagt, die Eisbären sind nicht das alles dominierende Team, was die Finanzen angeht. Es ist nicht so, als würden die jedes Jahr durch die Liga gehen und von den 3 Konkurrenten jeweils die besten Spieler wegholen, um die zu schwächen. Das können sie finanziell gar nicht. Sie zahlen auch deutlich weniger Geld als zum Beispiel Mannheim für ihre Spieler. Und trotzdem kommen die anderen da nicht ran. Und dann muss man auch darüber reden, dass bei den anderen Clubs halt sehr, sehr viel sehr falsch läuft.
Und jetzt, finde ich, könnte da auch so ein Wendepunkt sein, denn du sagst natürlich, und es ist ja auch so, die Gehälter sind anderswo höher, aber andererseits musst du doch jetzt sagen, als Spieler, na, wenn du noch was erreichen willst und wenn du Meister werden willst und wenn du wirklich im besten Team spielen willst, und das sollte ja ein Sportler auch dein Anspruch sein, dann gehst du doch nach Berlin. Und dann, klar ist jetzt, es ist der FC Bayern der DL aktuell, die Eisbären Berlin, ohne halt die der finanzstärkste Club zu sein, der FC Bayern ja in der Fußball-Bundesliga ist. Aber trotzdem
hast du jetzt... Und zwar mit einem Abstand, dass er selbst ja im Verhältnis zu Borussia Dortmund, was die Nummer 2 ist, meilenweit voraus ist.
Und trotzdem hast du jetzt bei den Eisbären Berlin diese Sogwirkung, die ja auch entsteht. Das kommt ja noch mit dazu. Von Spielern, die vielleicht auch sagen, so ein Ty Ronning, der könnte ja woanders auch spielen, aber der vielleicht sagt, okay, hey, mir gefällt's ja einfach, hier bin ich erfolgreich, ich bleib hier. Und andere, die sagen, boah, da will ich hin, denn das ist die beste Organisation, denn es ist die beste Organisation der Liga.
Ja, und auf allen Ebenen. Ne? Also du hast anscheinend ein gutes Management, das eben nicht jedes Jahr irgendwie den halben Kader austauscht, das den Trainer nicht mehr rausschmeißt, wenn er die Playoffs verpasst. Da wird dran festgehalten. Und auch wenn man sonst so hört, wie dort gearbeitet wird, wenn man sich die Jugendabteilung anguckt, wenn man sieht, wie viele Leute aus der eigenen Jugend da auch wirklich eingebaut werden, also auch nicht auf Teufel komm raus, jedes Jahr 5, weil das wird nicht funktionieren, aber immer wieder 1, 2 und sowas. Und wenn man sieht, dass allein die erste Abwehrformation komplett aus der eigenen Jugend kommt, das ist schon nicht ganz so schlecht.
bin gespannt, was jetzt auch über den Sommer passiert bei den Eisbären, weil du brauchst natürlich auch bei so einem Meisterkader so 2-3 Impulse. Die hat Stéphane Richer letztes Jahr gesetzt. Erinnere dich an Gabriel Fontaine, der war, also um da mal ganz zurückzugehen, der hat als 4-3-Center angefangen, weil er das eben spielen kann in der Champions Hockey League. Mhm. Dann ist er in der Champions Hockey League von Spiel zu Spiel, von der Eiszeit und auch von den nominellen Reihen aufgerückt. Und dann war der am Anfang Topscorer in der DEL. Dann kommt ein Ty Ronning, der war am Anfang verletzt in der Champions Hockey League. Der kommt zurück. Beim ersten Spiel, das er gemacht hat in der Saison, war ich im Stadion. Das war in München. Das war für mich schon... Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, Berlin wird Meister. Weil das war das zweite Heimspiel für München im neuen Stadion gegen den deutschen Meister. Über 1000 Eisbären-Fans da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt müssen beide die Hosen runterlassen. Und Berlin hat halt dieses Spiel wirklich, hat wirklich die Hosen runtergelassen und war einfach besser. Ne? In Zweikämpfen, spielerisch, läuferisch, in allen, in jeder Hinsicht. Aber nochmal zurück, wie viele Spieler die auch haben, die dann einfach aufrücken können, ja, dieses Next Man Up, diese Mentalität und einfach so im Vorbeigehen. Bojcak hat nicht gespielt im Finale am Anfang, kommt er zurück, macht halt dann den Game Winner, ja, also ein extrem wichtiger Spieler aus den Top 6, der ist gesperrt, aber das fällt gar nicht auf. Ein Fontaine kann jederzeit dann auch in die Top 6 reinrücken und dann aber auch wieder zurückrücken, ohne Murren. Du hast so Spieler wie Widerer, die einfach auch wichtig sind, da einfach so Arbeitstiere. Also einfach ein super zusammengestellter Kader und eben die Frage, was machst du, um jetzt eben, du musst Impulse setzen. Du kannst nicht sagen, ja, läuft alles, passt so, sondern du musst einfach auch hungrige Spieler noch mit dazu bringen, musst auch schwierige Entscheidungen treffen, wird sehr interessant.
Ja, aber wichtig war, fand ich, dass du am Ende gesagt hast, dass es ja auch in die andere Richtung funktioniert. Also so ein Widerer, so ein Leon Bergmann, der hat vor ein paar Jahren, ja, nicht Stammspiele, aber er hat zumindest ein paar NHL-Spiele gemacht. Und der geht da auch ohne Murren in die hinteren Reihen. Marcel Nöbels wird von Leo Föder, seinem jahrelangen Partner, getrennt und teilweise in die vierte Reihe gesteckt. Und macht er trotzdem. Also gut, gefallen haben dürfte ihm nicht, aber zumindest merkt man es nicht auf dem Eis, dass ihm das nicht gefällt. Also es funktioniert ja wirklich in beide Richtungen. Du kannst Leute von unten jederzeit hochholen, du kannst aber Leute von oben auch jederzeit nach unten tun. Also das ist schon beeindruckend, muss man sagen.
Und dazu brauchst du einen Trainer, der das auch den Spielern klar macht und dafür sorgt, dass in so einem Superkader auch die Stimmung gut ist und dann sind wir halt auch beim besten Trainer der Liga, der halt einfach so einen Kader da
managt. Und der sie auch noch mitnimmt. Ne? Erinnern wir uns, was Leo Föder uns gesagt hat bei dieser DEL-Gala, als es schon mal darum ging, dass er und Ronning ja getrennt wurden Ende der Hauptrunde, wo er gesagt hat, das haben wir mit dem Trainer zusammen besprochen. Also der Trainer setzt sich mit den Spielern anscheinend hin und sagt, Leute, wir machen jetzt mal die Reihen neu. Was habt ihr denn so für Ideen? Das ist nicht alles nur von oben herab, ne? Sondern da werden die Leute mit in die Entscheidung eingebunden. Und das finde ich anscheinend funktioniert das. Ne?
Und trotzdem vielleicht nochmal zum Abschluss. Jetzt war es eben Erfolg und dann springen wir da schnell auch auf den Zug auf und fahren da mit. Aber wenn es natürlich mal nicht so laufen sollte, ja, dann bin ich auch gespannt, was dann passiert in der nächsten Saison. Aber was passiert da bei den Eisbären? Ja, aktuell nicht unbedingt, dass es nicht läuft. Also brauchen wir die Frage gar nicht stellen, wobei man auch sagen muss, in der einen Saison, wo es halt nicht gelaufen ist, wo sie die Playoffs verpasst haben, sind die auch nicht komplett verrückt geworden, haben den Trainer rausgekickt, sondern haben gesagt, okay, läuft halt einmal scheiße, müssen wir halt auch im Kader ein paar Entscheidungen treffen. Da stimmt im Kader ein bisschen was nicht, den müssen wir umstellen. Und wir glauben trotzdem an Serge und dann, ja, nächstes Jahr wieder Meister. Und so war es dann eben auch.
Genau, ich war nicht ganz lange auf das Jahr zurückzugucken, aber da war auch Wismar kurz vorher weg. Du hattest die beiden jungen Torhüter, der eine wurde von L.A. draufgedrückt und sowas. Ne? Also da lief natürlich auch planungstechnisch nicht alles immer so, wie es hätte laufen sollen und teilweise auch so, dass der Verein selbst gar nichts dafür konnte. Und dann sagen, komm, wir springen mal die DL2, das ist auch was passiert. Ne? Alle dachten, Dresden, große Aufstiegsparty, Katzenjammer in Düsseldorf und Ravensburg. Nee, genau anders. Ravensburg gewinnt einfach beide Spiele. Erst zu Hause, das konnte man noch erwarten, weil sie ja relativ heimstark sind, aber jetzt sogar in Dresden mit einem 4-2, wobei rein von der Statistik her Dresden die klar dominante Mannschaft war, hat aber das Tor nicht oft genug getroffen. Und dann, ja, dann kontern sich die Ravensburger und vor allen Dingen auch in Überzahl dazu dem nächsten Auswärtssieg.
Dienstag um 20 Uhr, Spiel 7 in Ravensburg. Die sind brutal heimstark und Dresden hat natürlich jetzt allen Druck, oder? Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also die Knie werden schlottern bei den Eislöwen, weil Ravensburg hat jetzt den Schwung aus den Siegen, spielt zu Hause, hat wirklich nichts zu verlieren. Klar, die Meisterschaft zu verlieren. Nicht. Okay, ja.
Wenn du das schon so aufgeholt hast, ist genau wie letztes Jahr Edmonton, Florida, ich finde, du hast auch was zu verlieren, wenn du das so aufgeholt hast. Außer,
dann die Fallhöhe ist bei Dresden, deutlich.
Aber ich finde es schon, dass Ravensburg auch nicht da so wie in Hobbyspiel reingeht.
Ich revidiere das, ich korrigiere mich. Sie haben schon was zu verlieren, nämlich die Meisterschaft jetzt in dem Fall. Und das ist auch nicht nichts, logisch. Aber Dresden, von denen hatten jetzt alle erwartet, dass sie das durchziehen. Vielleicht schon vor dem Finale, dann auch mit der 3-1-Führung im Finale. Es wäre der erste DEL-Aufstieg. Es wäre dann wirklich auch nach 2 Jahren ohne Aufstieg auch mal wieder halt ein Wechsel zwischen DEL2 und DEL. Also die Durchlässigkeit, die ja eigentlich gegeben sein sollte, wäre dann tatsächlich auch gegeben. Und wenn es Dresden jetzt in Spiel 7 dann verkackt, logisch ist das dann für sie richtig blöd.
Ja, und es wäre auch natürlich auch ein Flop, wenn es wieder keinen Aufsteiger und keinen Absteiger gibt. Aber was ist denn die Lösung? Ne? Also, wie willst du es anders machen in einer Liga, in der halt sich nicht alle leisten können, in der ersten Liga zu spielen? Wir müssten ja fast schon froh sein, dass es mittlerweile 5 Teams sind, die sagen, wir können aufsteigen. Mehr sehe ich da aktuell nicht. Die Bedingungen oder die Voraussetzungen wurden ja schon mal, oder die Hürden wurden ja schon mal gesenkt. Willst du die noch weiter senken? Willst du sagen, jeder kann pauschal aufsteigen? Was ist die Lösung?
Ich denke, dass, also erstmal nochmal auch da ein bisschen zurück, dass wir immer gesagt haben, ja, also der DEL-Letzte, der steigt ja dieses Jahr dann wirklich ab, ne? Weil es sind so viele Mannschaften dann aufstiegsberechtigt, die auch gut sind, die auch unter den Top 6 sind, auf jeden Fall, ne? Also nix ist halt auf jeden Fall vor den Playoffs. Und jedes Jahr erfahren wir das um die Zeit wieder, in den letzten Jahren mit Kassel, dieses Jahr mit Dresden und in der nächsten Saison sagen wir dann vielleicht wieder, ja, aber jetzt ist doch klar, dass dann der DEL-Letzte wirklich absteigt, bei den guten Teams da in der DEL-2. Also auch da nochmal, sind halt einfach Playoffs und da kann halt einfach auch viel passieren. Ich finde grundsätzlich, das Problem ist einfach, dass es im Eishockey grundsätzlich zu viele Mannschaften gibt, die nicht hoch können oder nicht hoch wollen. Das ist ein Problem zwischen DL2 und DL. Das ist aber auch in unteren Ligen ein Problem. Also es ist einfach so, der Meister muss hoch. Das ist so das ist viel zu einfach jetzt natürlich gesagt, aber so muss es sein eigentlich in einer idealen Welt. Weil du kannst doch nicht immer. Wenn du auch über untere Ligen sprichst, jetzt also die Bayernliga verfolge ich ja ein bisschen mehr, weißt du, weil der Miesbach da auch spielt. Und dann ist dann immer so, ja, Erding, wollen die jetzt hoch? Und dann sprichst du mit Leuten, die Mannschaft besser verfolgen. Und dann hörst du halt, okay, was da an Geld vielleicht dahinter ist und was geplant ist. Aber du musst immer eigentlich auch in den unteren Ligen immer fragen, ja, wollen die hoch? Und das ist eigentlich eine Frage, die darf es nicht geben. Aber, um deine Frage zu beantworten, ich kann sie nicht beantworten, weil es halt die Lösung einfach nicht gibt. Wenn die Ravensburger sagen, sie haben einfach den finanziellen Background nicht und wenn sie die Punkte, die jetzt eh schon gelockert worden sind, nicht erfüllen, dann geht's halt einfach nicht. Und du kannst nicht sagen, ja, lass die mal probieren ein Jahr, denn da steckt so viel dahinter. Erstens das Finanzielle. Sie müssen auch die Infrastruktur gewährleisten, die es einfach braucht, um in der Liga zu spielen. Das ist von der Professionalität noch mal höher in der DL, das ist vom sportlichen Niveau noch mal höher, aber allein schon Fernsehübertragungen, ja, ich will dann nicht die Leute, die sagen, ja, Ravensburg muss hoch, das sind dann wahrscheinlich die Ersten, die meckern, wenn dann irgendwie die Fernsehübertragungen aus Ravensburg nicht funktionieren, weil sie einfach die Grundvoraussetzungen nicht haben. Und vorher gesagt haben, wir haben sie nicht. Und dann kannst du auch nicht sagen als DL, wir lassen euch trotzdem, komm, wir probieren das. Das wäre auch unprofessionell von der DL, wenn sie sagt, ja komm, wir lassen jeden rein.
Ja, und vor allen Dingen, mal fernab davon, ob die Fernsehübertragung gut aussieht, was ich auch für einen wichtigen Punkt halte, weil, ne, sonst sagt Magenta nachher, wir zahlen nicht mehr so viel, dann fehlen wieder allen Geld und die Liga kommt nicht so professionell rüber. Sondern was ist denn, wenn der Verein sich komplett übernimmt, wenn der Verein denkt, okay, wir versuchen es jetzt irgendwie, wir sind jetzt so oft Meister geworden in der DL2, die Leute haben jetzt irgendwie mal Bock, dass sie das auch ernten, was sie da gesät haben. Jetzt spielen wir mal gegen die ganz großen Clubs, ja, und dann mal theoretisch gesagt, übernehmen die sich komplett, haben dann noch 3 Verletzte, müssen noch 3 andere holen und auf einmal sind die aber pleite. Und der ganze Aufbau letzten Jahres dahin, dann sind wir wieder nämlich da, wo die Eishockey-Bundesliga irgendwann war, 70er, 80er, Anfang 90er, wo ständig Teams pleite gegangen sind und rausgegangen sind. Und das wollte man ja gerade eben vermeiden. Und ich verstehe auch, dass man das vermeiden will. Ist die Situation befriedigend? Ganz im Gegenteil, es nervt. Weißt du, es wird hier groß 2018 verkündet, der Aufstieg kommt jetzt wieder und das ist ein Meilenstein fürs Eishockey und die Zweitligisten kriegen eine Perspektive und alles wird besser und Spannung und so. Ja, aber nur auf dem Papier, weil, wie du richtig sagst, auch in unteren Ligen, nicht nur Bayernliga, guck hier, das Finale, was wir geguckt haben in der 4. Liga, Dortmund-Ratingen, da war auch vorher klar, es steigt keiner auf, obwohl die Tausende Zuschauer haben. Das funktioniert einfach nicht. Guck dir in der 3. Liga an, da gibt es sogar ein Team, das würde hochgehen, Tilburg darf aber nicht. Also egal, was da passiert, es ist irgendwie immer alles schwierig und ich habe auch keine Lösung. Was wir gestern auch bei Blue Sky diskutiert haben, was vielleicht eine Lösung wäre, du sagst, DEL und DEL2 kommen komplett unter ein Dach und die Lizenzierung gilt einfach für beide Ligen pauschal. Das heißt, jeder, der in der einen Liga spielt, muss dann auch in die andere aufsteigen können und wer von oben runter geht, weiß, ich komme in eine solide finanzierte 2. Liga. Wird das wirklich so passieren? Keine Ahnung. Und wie machst du es dann nach unten? Weil würdest du dann eventuell sagen, okay, erste und zweite Liga werden so ein Block, aber dann ist das nach unten wiederum abgeschlossen oder muss dann trotzdem noch der Austausch mit der Oberliga funktionieren? Egal wie du es machst, es gibt immer Vorteile, aber es gibt auch immer sehr viele Nachteile in einer Liga, die einfach zu teuer ist. Es ist einfach so. Der Sport ist zu teuer, dass sich nicht jeder die erste Liga oder auch nicht jeder die zweite Liga leisten kann.
Ja, oder was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, du sagst, auch der Finalist, auch wenn er, ja, wenn er das Finale verliert, in dem Fall Dresden, wenn sie das Finale verlieren sollten, kann aufsteigen. Logisch hat sich dann die DEL oder die DEL-Clubs haben sich dementsprechend abgesichert und das hat ja dann auch so funktioniert jetzt in den letzten Jahren, dass es halt dann wirklich die Meisterschaft sein muss. Und natürlich auch wieder im Wissen, und das ist nochmal ein Punkt, ich bin mir einfach nicht sicher, ob jemand, der ein Top-Spieler in der DL2 ist, da auch einen guten Vertrag hat in den Top 4, Top 5, einfach so den allerletzten Schritt dann in einem Finale noch geht, wenn er weiß, möglicherweise schieße ich mich hier raus aus dem Kader, wenn ich aufsteige. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Da sind genug Spieler bei den Dresdner Eislöwen, sind genug, die schon mal DL gespielt haben. Und wo du jetzt halt weißt, hey, die sind da die Kings in der DL2. Und in der DL wäre es einfach schwer für die Travis Turnbulls, für die Dane Foxes, für die Drew LeBlancs, da nochmal mitzuhalten. Wir haben es gesehen. Ne? Wir haben es gesehen, dass die nicht mehr diese Rolle gespielt haben, die sie jetzt in der DL2 spielen. Der Niveauunterschied ist sehr, sehr groß. Und dann zu sagen, ich schieße jetzt diese Mannschaft zum Aufstieg, aber weiß dann gar nicht, wo ich nochmal einen Vertrag bekomme in meinem Alter. Ja, also ich sag nicht, dass die mit Absicht verlieren. Ganz, ganz sicher nicht. Kein Sportler kann ein Finale absichtlich verlieren. Aber es ist vielleicht dann doch nochmal so ein Gedanke ganz hinten drin im Hinterkopf, dass du nicht mehr den allerletzten Schritt gehst.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Verschwörungstheorien gab es ja auch hier, auch beim lokalen Fußballverein.
Das ist keine Verschwörungstheorie in dem Fall. Das ist in dem Fall.
Nein, also, ich weiß, was du meinst.
Das hört man auch aus anderen Sportarten.
Genau. Genau. Also immer so, die wollen doch gar nicht hoch, weil die wissen, dass sie dann keinen Job mehr haben. Ja, ich glaube sogar wirklich, dass das beim einen oder anderen Spieler eine Überlegung ist. Nach dem Motto, in der zweiten Liga habe ich meinen Job hier sicher, in der ersten, wer weiß, dann ist auch wieder eine andere Aus in der Regel und dann können die bessere Spieler verpflichten, haben natürlich mehr Geld, vielleicht falle ich dann hinten runter oder, ne? Kann theoretisch sein, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob es daran liegt.
Ein Punkt noch, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, andere Ausländerregelung, wenn du vorher gesagt hast, der vielleicht übernimmt sich dann Ravensburg und dann zerreißt es wieder einen Verein. Es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass sie sich nicht übernehmen und sagen, ja, wir machen es jetzt mit dem Kader, holen dann noch 2, 3 Importspieler dazu, die bezahlbar sind und verlieren ja, aber dann jedes Spiel mit 5, 6, 7.
Das ist eine Bietigheim-Saison, ne?
Ja, genau. Ja, und dann, das kann ja auch nichts in der Sache sein einfach, ne? Wenn dann in jedem Spiel, wenn dann halt dann schon der Absteiger wieder oder der letzte vor der Saison wieder feststeht, dann hätte ich da auch keinen Bock auf die DEL oder auf den Abstiegskampf. Ne? Also es ist einfach, es ist nicht so einfach.
Nee. Das ist meine, in die Oberliga?
Ja, würde ich sagen.
Ja, auch da Spiel 7, ne? Also ich würde sagen, da geht's auch nochmal rund. Und vor allen Dingen, die Heimstärke ist krass und deswegen ist natürlich die Frage, hat Hannover da jetzt den großen Vorteil?
Also auffällig ist natürlich, dass alle Teams einfach ihre Heimspiele gewonnen haben und dass Hannover dann vor allem halt in den Partien auch noch die engen Spiele gewonnen hat. Also jeweils nach Verlängerung alle 3 Heimspiele in der Verlängerung gewonnen, die Hannover Scorpions. Und auf der anderen Seite, Bietigheim immer mit der Antwort, würde ich jetzt sagen, klar, Hannover dann in Spiel 7 Heimvorteil, haben da den leichten Vorteil, vielleicht sind näher dran. Aber man muss halt einfach auch sagen, das ist das Geile an dieser Serie, Finalserie Oberliga, das ist brutal ausgeglichen. Du hast nur Spiel 2 waren 6-2 für Bietigheim, das war deutlich. Alle anderen entweder eben in der Verlängerung, jetzt eben auch wie Spiel 6, oder einmal was 3-1 für Bietigheim, aber hinten raus mit einem Empty Netter. Das heißt also, bis auf ein Spiel alle bis zur letzten Sekunde spannend. Also geiles Finale, auch da 2-mal Spiel 7 am Dienstagabend um 20 Uhr in der DL2 und in der Oberliga. Und ja, möglicherweise 2 Aufsteiger, aber vielleicht auch nur einer. Aber
ich auch für einer.
Auch also auch bei Hannover, Bietigheim ist ja die Story dann doch irgendwie top. Bietigheim durchgereicht von der DL in die Oberliga als mit der Möglichkeit wieder hochzugehen. Und für die Hannover Scorpions, für diese Hannover Scorpions muss man sagen, ja, es sind ja nicht die Hannover Scorpions, ja. die deutscher Meister geworden sind. Zum ersten Mal wäre das halt dann DL2, wenn sie aufsteigen.
Ja, auf Europa, da gibt es ja schon einen Meister, nämlich die ZSC Lions aus Zürich. War jetzt ehrlich gesagt nicht genau am Wochenende, war ja schon am Donnerstag, aber wir rechnen es natürlich trotzdem nochmal hinzu. Wir haben zwar schon in 10 Minuten drüber gesprochen, wir haben in Best of Seven drüber geschrieben, aber schon krass, was da in Zürich passiert, denn das ist ja nicht nur, dass die jetzt die zweite Meisterschaft in Folge gewonnen haben, sondern mit der neuen Halle passiert da was. Die haben die größte und beste Jugendabteilung in der Schweiz, da ist bald eine WM. Da passiert schon sehr viel, sehr Richtiges in Zürich.
Und wir haben auch die Quervergleiche mit den deutschen Mannschaften gesehen, mit den Eisbären Berlin, mit den Straubing Tigers. Klar, die Eisbären Berlin in einer anderen Saisonphase. Also da siehst du halt einfach, dass die auch dann im Vergleich zu den DL-Teams überlegen sind, schneller sind. Also allein André Ghetto, Malgin da in der Offensive, die beiden im Zusammenspiel in dieser Reihe, in Überzahl, diese genauen Pässe, diese Genauigkeit im Abschluss, das Tempo eben, das macht brutal Bock, denen zuzuschauen. Und noch mehr Bock würde aus meiner Sicht nur ja so eine Art Supercup machen gegen die Eisbären Berlin, also gegen den deutschen Meister. Dass du sagst, du spielst da vielleicht nicht Best of Seven, aber spielst da Hin- und Rückspiel oder irgendwie so.
Nee, das vielleicht muss noch Best of Seven sein.
Best of Seven? Wann willst du noch Best of Seven jetzt unterbringen?
Nein, das ist völlig unrealistisch, allein schon wegen der Weltmeisterschaft und weil die ja auch bei vielen jetzt so die Anspannung runter ist. Das war jetzt für die der große Titel und das war es jetzt mit der Saison. Klar, das ist überhaupt nicht realistisch. Das ist ja genauso wenig realistisch, dass du sagst, du machst irgendwie eine Dreier-Serie zwischen Stanley Cup-Sieger, KHL-Sieger, wenn das natürlich irgendwann mal wieder naiv ist, was ich meine, und irgendwie CHL-Sieger. Das ist auch alles völlig unrealistisch. Aber ich würde es trotzdem gern sehen. Und ich würde auch sehr gerne in der aktuellen Phase Zürich gegen Berlin über 7 Spiele sehen. Ich glaube, das wäre der absolute Wahnsinn.
Genau, und die fahren dann alle nicht zur Weltmeisterschaft, sondern spielen nochmal ein super, es müsste ja dann ein super Cup auch heißen, ne?
Weil die WM wird doch eh bald ausfallen, weil es nur noch World Cup gibt und Olympia, dann haben sie auch Zeit, alle zwei Jahre. Ist doch wunderbar. Dann machen wir die Berlin-Zürich-Serie danach immer.
Also ZSC Lions wieder Meister. In Tschechien dauert's noch, weil Pardubice hat sich ein Spiel 7 geholt gegen Brno im Finale. Also auch da geht's über die volle Distanz. Lukas Sedlak jetzt in Spiel 6 mit 2 Toren, also hat Pardubice da angeführt. Ja, es gibt ja einen Meister, zumindest mal 9 Meister, weil Chin jetzt die letzten Jahre die Titel geholt hat. Aber für Pardubice wäre es dann auch der erste Titel seit 2012, also schon ein bisschen her, über ein Jahrzehnt. Und Brno war 2017 und 2018 Meister. Dann kam die Dominanz von Chinez, aber ein Spiel 7 muss darüber entscheiden.
Und wir gehen nach Schweden. Wir hatten ja darüber gesprochen, das Stockholmer Derby im Finale der zweiten Liga. Es ist beendet. Joe Gordons gewinnt. Und wer sich die Szenen davon angeguckt hat, ich würde sagen, die Emotions waren da. Und ich würde sagen, im Nachhinein auch keine ganz so falsche Idee, dass man Gästefans sich zugelassen hat, oder? Ich bin natürlich überhaupt kein Freund von pauschalen Fanverboten und sowas, ne? Also ganz im Gegenteil. Ich hasse sowas. Aber wenn man sehen kann, wenn da abging, so wie die Leute da aufs Eis gestürmt sind, da das Plexiglas zerstört haben, um irgendwie durch die Strafbänke aufs Eis zu kommen. Also da ist schon viel abgefallen und viel Druck explodiert, ne, würde ich sagen. Ist das richtig? Kann Druck explodieren? Oh Gott.
Druck abgefallen, ja, die Emotionen. Ja, abgefallen, Emotions running high. Aber schaut euch da nochmal das Video auch an von den letzten Sekunden. Wir hatten es ja auch in dem Best of Seven drin, in unserem wöchentlichen Rückblick auf die Highlights aus dem Eishockey. Da ist schon ordentlich abgegangen und Dear Gardens jetzt also wieder zurück in der SHL und die Hauptstadt der Eishockey-Nation Schweden, Stockholm, hat wieder ein Team in der ersten Liga.
Auf in die NHL, da gab es ja so einen Menschen mit dem Namen Leon Dreiseitel, der hat ein ganz nettes Spiel gehabt. Herr Fetzer, erzähl dir nochmal, was heute Nacht bei Edmonton gegen Los Angeles passiert ist.
Zum 8. Mal 4 Punkte für Leon Dreiseitel und damit genauso viele wie Mario Lemieux, die 5. meisten 4-Punkte-Spiele in der NHL-Geschichte in den Playoffs. Und die Edmonton Oilers leben noch, ne? Also weil wenn du 1-3 zurückliegst gegen diese LA Kings, dann hast du ein Problem. Aber ich muss auch sagen, solange du kein Heimspiel verloren hast, ist das alles noch okay. Und jetzt steht es 2-2 in der Serie, nachdem ja die LA Kings die ersten beiden Spiele gewonnen hatten und jetzt Edmonton mit 2 Siegen geantwortet hat. Und ja, die Offensive, das auf jeden Fall mal die Erkenntnis aus diesem Spiel und vor allem natürlich Leon Dreiseitel, die sind da. Also vor allem Dreiseitel kann sich ja bis jetzt in diesen Playoffs überhaupt nichts vorwerfen, so wie der spielt.
Offensive. Nee, und er war ja gestern auch wieder der den Umschwung geschafft hat. Also LA hat 2-0 geführt, hat 3-1 geführt und dann kommen am Ende halt Dreiseitel und McDavid und Bouchard, die jeweils Dreiseitel und McDavid legen vor, Bouchard trifft. Erst in der 48. dann eine halbe Minute Verschluss macht er noch den Ausgleich und in der Verlängerung macht Dreisaitl im Powerplay dann den Siegtreffer, also wieder 4 Punkte gemacht. Jetzt muss man aber sagen, ich bin trotzdem nicht dabei, die Oilers generell als top zu sehen an diesem Wochenende. Klar, 2 Siege sind gut, aber ich finde sie defensiv sehr anfällig, finde die Torhüter nicht gut und diesmal finde ich, hatten sie, also gestern Nacht hatten sie auch ein bisschen Glück, ne? Also wenn man sieht, dieser Schuss zum 2-3 von Bouchard, der geht eigentlich 1 Meter am Tor vorbei, wird dann glücklich abgefälscht von Drew Doughty, dann kurz vor dem 3-3 oder war es vor dem 3-2, ich weiß gerade gar nicht mehr, haben die Kings noch einen Pfostenschuss gehabt, also es hätte auch ganz leicht in die andere Richtung gehen würde, hätte gehen können und dann wird es nämlich jetzt 1-3 stehen und ich habe dann wäre Feierabend.
Ja, also 3 in Serie gegen die Kings kann ich mir schwer vorstellen. So, wie gesagt, die Offensive ist da, Defensive gefällt mir auch nicht, Torwart ist wieder ein Fragezeichen bei den Edmonton Oilers und wir sind halt auch erst in der ersten Runde, ne? Also die Playoffs gehen noch länger und da kommen noch andere, würden noch andere Kaliber kommen als die LA Kings.
Ja, weiterer Top, dann oder überhaupt ein richtiger Top, wobei war ja schon Top, ist auch Herr Kempe, nämlich von LA. Immerhin 4 Tore, 5 Vorlagen jetzt in den 4 Spielen, das kann sich auf jeden Fall sehen, das finde LA ist generell, die machen Laune.
Einer der unterschätztesten Spieler der Liga, Kempe?
Ja.
Würde ich schon sagen.
Ja, seit Jahren echt stark dabei, ne? Muss man schon sagen. Und noch weitere Einzelspieler aus der NHL, die uns am Wochenende positiv aufgefallen sind. Natürlich wieder Kaprizov, sehr heiß unterwegs. Marco Rossi trifft regelmäßig, das freut mich ja persönlich sehr. Und generell die Minnesota Wild, ne? Das sieht schon ordentlich aus.
Ja, das wäre natürlich die Überraschung schlechthin, wenn Minnesota diese erste Runde gewinnen würde, ne? Also das war ja für uns, glaube ich, in der Vorschau die klarste Serie, oder?
Carolina war, glaube ich, noch klarer. Okay. Die sind auch noch ein Top für eine 3-1, aber ich würde sagen, Vegas war direkt danach.
Ja, also ich hätte auch gedacht, dass Vegas da ja in 6 mindestens, eher in 5 durchgeht und jetzt steht es halt 2-2 und es könnte sogar 3-1 stehen für die Minnesota Wild, weil Vegas ja 1 in der Verlängerung gewonnen hat. Also sagen wir so, Minnesota war ein Tor in der Verlängerung von der 3-1-Führung entfernt. Also das ist eine sehr, sehr enge Serie.
Und dann ist Vegas eigentlich ein Flop, oder?
Würde ich schon sagen. Und vor allem, die haben ja letztes Jahr die erste Runde verloren in 7 Spielen gegen Dallas. Jetzt eigentlich wieder so vor den Playoffs, würde ich sagen, auf jeden Fall mit Favorit auf den Stanley Cup. Jetzt steht es eben 2-2 gegen Minnesota. Ich würde auch sagen, diese Troubles, die sie haben in der ersten Runde dieses Jahr und auch letztes Jahr auf jeden Fall ein Flop.
Größter Flop, muss man aber, glaube ich, sagen, ist der Mann, den wir die ganze Saison über abgefeiert haben, ne? Connor Hellebuyck. Also,
gibt es denn Hauptrunden einen Hellebuyck und einen Playoff-Hellebuyck irgendwie?
Oder? Ja. Also ich meine, der hat 12 Tore kassiert, oder nee, nicht nur er, das ganze Team hat 12 Tore kassiert, er ist ja sogar ausgewechselt worden. Und das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass der nach einer überragenden Hauptrunde in den Playoffs das irgendwie nicht halten kann. Liegt das daran, dass seine Mannschaften anders verteidigt sind, die Gegner einfach besser? Ich weiß es nicht. Aber ist das was Mentales? Er denkt, oh, jetzt kommt wieder der Druck drauf und alles. Aber Stand jetzt sieht er nicht wirklich aus wie der beste Torwart der Welt, muss man sagen, oder?
Nee, aber die Frage ist halt dann tatsächlich auch immer, und da müsste man dann noch deutlich tiefer reintauchen, ob halt einfach Winnipeg in den Playoffs nicht bereit ist, auf ganz hohem Niveau zu spielen und dann natürlich Connor Hellebuyck das letzte Glied in dieser Kette dann ist. Aber unter dem Strich kannst du ja auch wieder schauen, goal saved, above expected oder under expected jetzt in diesem Fall. Und da sind die Statistiken von Hellebuyck halt in der Regular Season sehr, sehr gut und in den Playoffs jetzt eben nicht.
Ja, für wen das auch geht, ist Nikita Kucherov. Ne? Topscorer geworden, wieder deutlich über 100 Punkte gemacht und jetzt noch kein Tor geschossen. Ja, er hat jetzt 4 Vorlagen in dem dritten Spiel jetzt, was Tampa dann 5-1 gewonnen hat. Da hat er auch wirklich 2 richtig starke Moves gehabt. Auch das eine Tor hat er ja vorbereitet von Gensel mit dieser unfassbaren Bewegung da. Wie hat er mal ausgetanzt? Egal, habe ich jetzt vergessen. Aber Kucherov grundsätzlich ist das noch nicht viel. Und da reden wir dann auch über das Powerplay von Tampa, was ja nun mal maßgeblich über ihn läuft. Und da wurde eine Statistik genannt in dem Spiel, die hätte ich fast gar nicht geglaubt. Tampa hat 8 Minuten oder mehr als 8 Minuten am Stück in Überzahl spielen, keinen einzigen Schuss aufs Tor bekommen. Und das finde ich schon krass, aber vielleicht ist es auch einfach das Unterzahlspiel von Florida top.
Nico Sturm halt.
Ja, ich meine, der ist wirklich gut.
Ja. Also wenn man sich die reinen Zahlen anschaut von Nico Sturm, weil die reinen Zahlen sagen ja nichts aus über seine Spielweise. Ich meine natürlich, die Bulli-Quote könnte höher sein als 50%, ne? Aber deswegen haben sie ihn ja geholt, war es immer so um die 10 Minuten Einsatzzeit, aber der ist halt einfach dann eben für solche Situationen in Unterzahl da, wobei man auch sagen muss, Tampa hat jetzt 5-1 gewonnen und würde ich auch sagen, für die Serie Gott sei Dank, ne? Weil wenn der Florida auch das dritte gewonnen hätte, dann wären die da durch und so wird es möglicherweise noch eine spannende Serie und wir haben eigentlich nur eine, die so richtig klar ist mit der 3-1-Führung für Toronto gegen Ottawa. Da würde ich rausziehen.
Ja, Washington auch gegen Montreal.
Ja, okay, ja. Da würde ich noch rausziehen aus Toronto gegen Ottawa. Einerseits, ja, zum ersten Mal seit Jahren eigentlich Toronto wirklich auf einem sehr guten Weg, dann auch jetzt nicht mit Problemen in der ersten Runde oder gleich raus in der ersten Runde. Und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, ist das erste Playoff-Tor von Tim Stützle. War ein sehr, sehr schöner Direktschuss in Überzahl. Überhaupt in den Playoffs, nicht nur in den NHL-Playoffs, sondern überhaupt in den Playoffs als Profi zum ersten Mal getroffen bei diesem Sieg in Spiel 4.
Hast du diese verrückte Statistik gesehen, die Dungos Brown, also Sean McIndoe, geschrieben hat oder auch bei Blue Sky geschrieben hat?
Ich glaube nicht, nein.
Oder die Leafs, also es wäre darum gegangen, wenn sie jetzt das Spiel gewonnen hätten, hätten sie ja gesweept. Und die Leafs haben, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Jahreszahlen, guckt es nochmal nach, aber irgendwie seit 1964 genau eine einzige Playoff-Serie in weniger als 6 Spielen gewonnen. Also nicht nur, dass die nicht Meister werden, sondern die kommen auch nie mal entspannt durch Playoff-Serien. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, aber andererseits muss doch sagen, jetzt in dieser Saison, wenn sie dann jetzt die erste Runde durchziehen, dann ist halt auch die Frage, was die Erwartungshaltung ist für die nächsten Runden, wird dann ja auch schwieriger. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie jetzt dann in der nächsten Runde, wenn es dann gegen Florida oder gegen Tampa geht, dass es da easy wird. Also vielleicht tut es den Leafs dann auch mal ganz gut, so eine relativ leichte Serie. Obwohl die Spiele sind ja auch nicht
schon tough, ja.
Genau, sind eng.
Oh, das erste, da war einfach, Ottawa war nicht.
Die sind teils eng, sagen wir so.
Ja. Die waren einfach vom Moment überwältigt. Ne? Ach, wir müssen nochmal ganz kurz auf Florida gucken. Der Kachak. Check gegen Gönzel, der war schon schwer asozial. Ne? Also klar, man will doch mal ein Zeichen setzen, aber ich meine, Gönzel spielt den Puck weiter und dann ist der Puck schon lange weg. Er hat nichts mit der Spielsituation zu tun und Tkachuk hat einfach nichts anderes vor, als ihm weh zu tun und das ist schon harmlos ausgedrückt. Ich will ihm jetzt nicht öffentlich vorwerfen, dass er einen Gegner verletzen wollte, aber ich sag auch nicht, dass er das nicht wollte.
Ja, Spielsituation oder also jetzt und auch Spielstand, ne, bei 5-1, 3 Minuten vor dem Ende, Scheibe ist weg und Blindside, er trifft ihn jetzt nicht am Kopf, aber es ist einfach absolut unnötig, ne? Also absolut.
Ja.
Er fährt ihm halt gegen die Schulter von der Blindside und auch da wissen wir ja, da kannst du so eben durchgeschüttelt werden, dass du dann trotzdem wie Folgen für den Kopf hat. Na, es ist jetzt das Einzige, ja, was man da Matthew Tkachuk noch irgendwie zugute halten kann, ist, dass er eben ihm nicht gegen die Birne fährt. Aber sonst was, also ja, genauso wie gesagt, das ist absolut unnötig natürlich. Ja, die Scheibe war schon im Moment, als er ihn trifft, war fast im leeren Tor, ne? Weil er dann
hemmt ihn natürlich. Also es ging nur darum, nochmal ein hartes Zeichen setzen, weil er eh der aller Herz unter der Sonne ist, der Matthew. Positiv noch Stimmung in Montreal, oder was da abgeht, bitte. Also klar, nicht überraschend. Das ist halt wahrscheinlich neben Toronto die größte Eishockey-Stadt überhaupt, vielleicht sogar noch ein bisschen emotionaler. Und das Spiel war natürlich auch sehr rumpelig. Das war mir teilweise auch zu rumpelig. Aber die Stimmung ist natürlich so sensationell. Ich habe natürlich auch heute Nacht das Spiel geguckt. Und da gab es eine 3-5 Unterzahl von Montreal. Und alleine wie da das ganze Stadion aufspringt und mit diesen weißen Tüchern da wedelt, wenn die nur den Puck bei 3-5 über die eigene blaue Linie kriegen. Sensationell.
Ist eine Eishockey-Stadt, oder? Würde ich sagen, schon. Ne?
Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja.
Sportlich noch Carolina. Ja. Carolina,
genau, wollte ich
sagen. Genau, Carolina Svechnikov, also Svechnikov jetzt mit seinem zweiten Playoff-Hattrick in seiner Karriere und Carolina jetzt nur noch einen Sieg davon entfernt. Das ist auch eine krasse Statistik, das fünfte Team zu werden, das in 7 Jahren in Folge mindestens eine Playoff-Serie gewinnt. Also das ist einfach konstant, hat von Carolina in den letzten Jahren immer in den Playoffs gut unterwegs, nie den großen Schritt gemacht, natürlich zum Titel, aber 5 Mannschaften nur, also bis jetzt 4 Mannschaften in der Geschichte dieser Liga, die in 7 Jahren in Serie immer halt mindestens eine Playoff-Runde gewonnen haben und wenn Carolina damit dazukommt, das ist ein Erfolg, auch wenn wir gesagt haben, zum ganz großen Erfolg gehört natürlich auch dazu, dann mal ins Finale zu kommen oder den Stanley Cup zu gewinnen, aber diese Konstanz auf hohem Niveau bei Carolina ist schon sehr beachtlich.
Ja, und eigentlich hätte man ja gedacht, das muss doch die Mannschaft vorher schon mal so mehrere vorher geschafft haben, aber 7 Jahre in Folge überhaupt reinkommen, ne? Selbst so Teams wie Tampa verpassen da mal die Playoffs oder Florida oder Vegas, ne? Also 7 Jahre in Folge reinkommen ist schon eine Leistung und dann halt immer eine Runde zu gewinnen, ja, das ist wahrscheinlich doch krasser, als sich im ersten Moment anhört.
Ein letztes Top aus der NHL, Gabriel Landeskog. Also ja, das allein, dass der schon überhaupt wieder spielt. Allein, dass er wieder spielt, überragend nach 3 Jahren Pause, die er jetzt fast hat, Verletzungspause. Ihr wisst das, eigentlich war es ein Routineeingriff, arthroskopisch am Knie. Dann hat er eine Knorpeltransplantation. Dann war überhaupt nicht klar, spielt er überhaupt wieder der Kapitän der Colorado Avalanche. Mit dem Stanley Cup hat man so das Gefühl gehabt, okay, damit tritt er ab. Obwohl die Karriere natürlich ja erst so ja, Schwung aufgenommen hat mit diesem Cup 2022. Und jetzt kommt er zurück und macht dann sogar in Spiel 4 jetzt wieder sein erstes Tor, spielt schon wieder im ersten Powerplay. Ich finde es auch absolut faszinierend, nach so langer Pause ohne Wettkampf-Eishockey dann wieder in den NHL-Playoffs einzusteigen. Ich habe ein minimales Flop auch da mit dabei. Ich glaube nicht, dass der erst zum ersten Playoff-Spiel fit gewesen wäre, ja, nach 3 Jahren Pause. Also auch wieder
Thema, auch
genau, ja, Thema Cap, ne, also den dann reinzubringen. Aber das soll nicht schmälern, was Landeskog da sowohl, also von der psychischen Gesundheit und von der physischen Gesundheit in den letzten Jahren durchgemacht hat und dass er das überstanden hat.
Ja, größter Respekt, absolut. Apropos Respekt, jetzt kommen wir zu U18 Weltmeisterschaft. Was ist denn da los? Deutschland ist im Viertelfinale, schlägt Tschechien, schlägt die Schweiz, spielt okay, zumindest offensiv gegen Schweden. Defensiv war es schon gerade eine Unterzahl nicht so gut. Da hat es ja ständig geklingelt, 14-9 verloren. Aber sonst muss man sagen, 5 Punkte nach 3 Spielen, das ist schon echt beeindruckend, was die Mannschaft da macht, ne?
Ja, gerade dieses Spiel gegen Tschechien, wo ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt haben sie mal so ein bisschen gepiekst, aber dann kommen die Tschechen schon im ersten Drittel wieder zurück, schießen auch wirklich 2 geile Tore und dann denken sie so, okay, es nimmt halt einfach so seinen Lauf. Aber in Deutschland antwortet dann noch diesen Game-Winner von Maxim Schäfer, der gleichzeitig deutscher Meister wird und mit der U18 in Abwesenheit deutscher Meister wird mit Berlin und mit der U18 im Tschechien schlägt und im Viertelfinale steht. Und dann natürlich muss man sagen, das dann auch zu bestätigen. Ja, du kannst natürlich Tschechien schlagen und dann dich freuen, aber wenn du dann das direkte Duell wieder verlierst gegen die Schweiz, dann kann es trotzdem nicht klappen mit dem Viertelfinale, aber dann schlagen sie eben auch noch die Schweiz und stehen tatsächlich im Viertelfinale in den Klassenerhalt geschafft.
Und einerseits finde ich, ist es natürlich so eine Mannschaftsleistung und da muss man auch Patrick Reimer nennen, der das anscheinend gut macht als Trainer. Aber es stechen natürlich auch einzelne Spieler heraus, ne? Vor allen Dingen halt Carlos Händel, ne? Was der da macht. Gestern 2 Tore innerhalb von 19 Sekunden, ist auch zum Spieler des Spiels gewählt worden. Und dann wie der läuft, wie der den Puck hinten rausbringt, aus dem Selbstverständnis, der da auch in 1:1 Situationen gegen gute Gegenspieler geht. Das ist schon wirklich beeindruckend, muss man sagen.
Maxim war schon bei der U20 Weltmeisterschaft, ja. Carlos Händel, ja. Ich sag mal, der spielstärkste deutsche Verteidiger und eben das eben noch als 18 Spieler, ne?
Dann Wilhöft und die Grivas, ne? Das ist auch eine gute Reihe. Die zweite Reihe haben noch Lewandowski, eine gute Reihe, hat das auch gedacht, hat auch in jedem Spiel gepunktet. Und dann natürlich müssen wir über Max Penkin reden, oder? 15 Jahre alt, wahrscheinlich das größte deutsche Eishockey-Talent seit Tim Stützle aktuell, oder?
Ja, also wenn er auch
also in der Offensive.
Als Underager da in der DNL schon mit dabei, da als auch Champion geworden, finde ich körperlich schon recht ausgereift mit 1,80 und über 80 Kilo mit 15. Ja, also wenn das irgendwie ein 18-Jähriger...
Ja, auch aus anderen Gründen, aber...
Ne? Ja. Und natürlich spielerisch stark. Ne? Also da ist tatsächlich eine Generation wieder da, die erfolgreich zu sein scheint. Die Frage ist, ob dann wirklich so ein wieder ein Top-5-Pick dabei rauskommt in der NHL, aber das sind halt, wir sprechen jetzt nicht über einen oder zwei, sondern wir sprechen halt über 4, 5, 6 Spieler, die da rausstechen und ich denke auch von der Strategie her richtig, es zeigt sich jetzt bei diesem Turnier, von der U20 auch die jungen Spieler mitzunehmen. Also da nicht rein nach Jahrgang zu schauen, sondern wirklich zu schauen, welche sind jetzt vielleicht schon jünger und genauso gut oder vielleicht sogar besser und vor allem, welche haben das größte Potenzial. Die bei der U20-Weltmeisterschaft schon dabei zu haben, Spieler, die eben noch für die U18 spielberechtigt sind, auf jeden Fall richtig und das sehen wir jetzt bei diesem Turnier. Carlos Händel, 2 Tore in 19 Sekunden gegen die Schweiz, neuer Rekord bei der U18-Weltmeisterschaft, also ein Spieler mit 2 Toren in 19 Sekunden.
Dann empfehlen wir dem Kollegen Penkin, schön da bleiben in Mannheim und da gucken, dass man da irgendwann mal 4-3 spielt oder doch lieber schnellstmöglich Sachen packen, ab nach Schweden, Finnland, Nordamerika.
Vielleicht fragt er mal David Lewandowski und kriegt von ihm längere Antworten als du, wenn du mit ihm ein Interview führst.
Nichts gegen ein 4-Minuten-Interview, was 11 Fragen beinhaltete. Ne?
Möchte ich nicht so sagen. Nee, aber also okay. Lewandowski hat ja, um das also nochmal zu erklären, Lewandowski hat ja auch in dieser Saison den Schritt gemacht und hat dann gesagt, lieber eben in der spielt das in WHL oder also in der CHL eben da mehr Eiszeit zu haben und eine andere Rolle als dann eben ab und zu mal 4. Reihe bei der Düsseldorf AG.
Außer man ist natürlich so ein Supertalent, ja, wie es damals Stützle oder Seider waren, die dann auch schon richtige Minuten kriegen oder Reiche, Peterka oder
also,
so.
Ich, aber, weil du gesagt hast, was empfehlen wir denen? Also natürlich können wir denen überhaupt nichts empfehlen und da ist, glaube ich, auch jeder Spielertyp anders. Ja, bist du bereit, dann auch in dem Alter, schon mit 15, 16 Jahren, dann zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg nach Nordamerika. Ich bin dann wirklich tausende von Kilometern von zu Hause entfernt und lebe bei einer Gastfamilie und verwirkliche da meinen Traum. Oder ich bin halt im gewohnten Umfeld und bin da auch halt in der Organisation, wo ich jetzt in Mannheim noch die nächsten Jahre sehr erfolgreich sein werde in der DEL. Und dann ist halt aber trotzdem die Frage, erwische ich dann einen Trainer in der DEL, der mich halt dann auch einsetzt. Und das ja, weiß ich halt nicht, ob das, wenn du eben kein Stützle oder Seider bist, in der DEL dann optimal ist. Auch Moritz Seider hat ja in seiner ersten Saison in der DEL oder in seiner einzigen Saison in der DEL zum Beispiel nicht erst das Powerplay gespielt, was er dann in Schweden gemacht hat und in der AHL gemacht hat, wo ich ihn auch in der DEL gesehen hätte. Und ja, da hat er vielleicht dann doch einfach auch noch das Etikett U18-Spieler. Und insofern wären das zum Beispiel Argumente dafür, nach Nordamerika zu gehen.
Wer nach Nordamerika gegangen ist, obwohl er ja auch aus einer sehr starken Liga kommt, ist Philipp Ekberg, der ist auch noch ein Top von der U18-WM, steht nämlich mal bei ganz entspannten 9 Punkten nach 3 Spielen, hatte ja gegen die Schweiz 4 Tore gemacht, gegen Deutschland dann 3 Vorlagen und jetzt, obwohl die Schweden ja gegen die Amerikaner verloren haben, hat er da zumindest ein Tor gemacht. Das ist eigentlich ein Flop wieder, finde ich, von dem Turnier, die extreme Dominanz der Nordamerikaner. Also nicht, dass man denen was vorzuwerfen hat, ist ja völlig in Ordnung, wie die ausbilden und die sollen ja nicht absichtlich schlechter spielen, aber die sind schon wieder zu gut, oder?
Ja, wobei es ja die letzten Jahre eigentlich so war, dass das Duell vor allem
USA-Schweden
war. Ne? Aber das ist halt dann auch, sieht man jetzt wieder, dass es dann halt tatsächlich einfach daran liegt, dass die Schweden einfach halt auch wieder eine gute Generation hatten an Spielern. Also da zumindest einen Dreikampf draus zu machen mit Schweden noch mit dazu, wäre interessanter und wäre sicherlich auch besser für das Turnier als auch da. Ja, ich will nicht sagen, das Finale steht schon fest, aber Kanada und USA sind halt einfach die ganz klaren Favoriten.
Was haben wir denn noch? Bleiben wir kurz bei den Junioren, ne? Also zumindest in den Liga-Junioren wieder. Gavin McKenna, ich glaube, der hat mal wieder gepunktet, oder?
51 Spiele in Serie sind es jetzt für Gavin McKenna. In dieser Zeit 129 Punkte sind im Schnitt 2,53. Also über 2,5 Punkte pro Spiel. Über 51, in denen er immer gepunktet hat. Das ist ein Rekord. Weil ich
also PlayStation auch schon mal.
Ja, das glaube ich. Ja, wenn du den Modus so runterdrehst, dass es gar nicht mehr weiter runter geht, dann ist es klar, dass das funktioniert bei dir. Längster Scoring-Streak seit 2000, seitdem die Modern Era begonnen hat in der CHL, in den kanadischen Nachwuchsligen. Alexander Radulov hatte da mal 50 Spiele in Folge mit mindestens einem Punkt. Und McKenna jetzt Scoring-Streak von 51 Spielen.
Sollte man auch ein Exceptional Status für den Draft machen? Weil ich meine, der würde wahrscheinlich jetzt schon an Nummer 1 gedraftet werden, obwohl er erst nächstes Jahr gedraftet werden kann. Aber egal, das brauchen wir nicht heute besprechen, uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Gucken wir doch schnell in die PWHL. Dort hat Toronto die Playoffs erreicht. Flop allerdings, Laura Kluge war jetzt nicht so in den Top 12 dabei und Montreal, das sah so ein Rabschreiter auch schon wieder auf der Tribüne, ist nicht so doll. Aber es gibt noch einen Top aus Ottawa nämlich.
Denn Ashton Bell hat 2 Tore gemacht beim 3-2-Sieg gegen Montreal. Siegtor bei 59-47, 13 Sekunden vor dem Ende in Unterzahl. Also ein Jailbreak-Goal, wobei, völlig egal natürlich in der Situation, wenn es der Siegtreffer war. Vorher genau ein Saisontor gemacht, dann eben 2 Tore.
Geil, ne? 2 Heimspiele, wenn du vorher 1 gemacht hast.
Genau, gegen Montreal, Zuschauerrekord in der Halle.
Ja, aber das musst du mir mal erklären, bitte. Wie kann denn eine Halle, die immer ausverkauft ist, auf einmal an irgendeinem x-beliebigen Spieltag einen Zuschauerrekord sein? Haben die noch 4 Plätze gefunden irgendwo? Haben die noch 3 Klappstühle oben hingeschickt?
Ja, ich wollte auch gesagt, das ist the Klappstuhl Rule. Ja. Klappstuhl Rule in the PWHL.
Ja, das ist die berühmte Klappstuhl Rule.
Aber weil wir gerade noch bei der Jailbreak Rule waren, ich bin sehr gespannt, was sich die PWHL für den Expansion Draft überlegt, ob es da irgendwas, ich wüsste jetzt nicht, was man speziell machen könnte bei so einem Expansion Draft jetzt für das neue Team in Vancouver. Das ist nämlich auch noch ein Top aus der PWHL, dass es diese Expansion jetzt gibt, ja, mit einer Mannschaft in Vancouver, also in der 7. Mannschaft in der neuen Saison. Aber die PWHL hat jetzt bei den meisten Sachen was anders gemacht. Also ja, bin ich mal gespannt, wie dann der Expansion Draft für die neue Mannschaft aussieht.
Der Unterschied ist natürlich, dass sehr, sehr viele Spielerinnen wieder nachkommen, gerade aus dem College-Bereich, aus Europa gehen wieder welche rüber. Also, und die Liga ist ja noch nicht so groß. Also ist ja nicht jetzt die Riesennot wie in der NHL, dass man sagt, oh, ihr müsst irgendwie von jedem Team ja einen nehmen, sonst kriegt ihr gar keinen guten Kader zusammen. Du könntest wahrscheinlich mit allen Spielerinnen, die aktuell nicht in der PWHL spielen, eine Meistermannschaft aufbauen. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, und du könntest zum Beispiel, genau, du könntest sagen, du hast irgendwie jetzt Vorrecht, außerhalb von Europa Spielerinnen zu verpflichten, bevor die anderen. Also du könntest nochmal irgendwie 3 oder 5 Spielerinnen signen aus Europa, bevor es in den Draft geht, oder man könnte sagen, du hast im Draft jetzt in jeder Runde den ersten Pick oder hast erstmal 3 Picks am Anfang oder irgendwie sowas in die Richtung. Also das ist wirklich nur jetzt daher gesponnen von mir.
Ja, wir müssen noch ein bisschen über die Nationalmannschaft
reden. Genau, würde ich auch vielleicht so ein bisschen Entschuldigung sagen, dass die Nationalmannschaft ein bisschen unter dem Radar war jetzt zuletzt. Aber ich meine, bei dieser DEL-Finalserie und Playoffs überall. Und ihr wisst ja, kriegt die Nationalmannschaft satt während der Weltmeisterschaft. Also wirklich fast täglich dann Podcasts, auch über den freien Feed hier. Unser Projekt auch dieses Jahr wieder zur WM. Also insofern Nationalmannschaft satt. Und jetzt geht es ja auch in die Phase der Vorbereitung rein. Es gibt noch ein Spiel in Düsseldorf gegen die USA. Und jetzt geht es auch in die Phase der Vorbereitung rein, wo dann auch wirklich dann der Kader so steht, langsam, wie er dann auch antreten wird bei der WM.
Ja, also man hat natürlich jetzt schon gemerkt, dass ein anderer Zug in den Spielen ist. Also 2 Spiele gewonnen, durch den Top, beide gegen Österreich. Einmal 3-2 in Zell am See, einmal 5-0 in Rosenheim. Da natürlich, was fürs Herz, Philipp Grobauer kehrt zurück.
Auf dem Eis, auf dem er angefangen hat, Eishockey zu spielen. Ja, und auf dem Eis stand ich übrigens auch schon mal. Das war für mich ein sehr ehrwürdiger Moment, würde ich
also
sagen.
Also mit Schlittschuhen oder bist du einfach drauf?
Nein, gelatscht? Wir haben da mal so ein Gaudi-Spiel gemacht in Rosenheim und ich habe mir gedacht, ich werde nie in der Halle in Rosenheim spielen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir spielen da irgendwo, keine Ahnung, gibt's da vielleicht noch so eine kleine Halle, wo die Hobbyspiele machen oder so? Oder spielen wir da nur 3 gegen 3? Tatsächlich war es dann wirklich die Halle. Und dann irgendwie, ja, das war ein schöner Moment, wirklich in diesem Stadion auch, wenn auch schlecht, aber Eishockey zu spielen.
Ja, aber für Gruber finde ich gut. Also klar, vielleicht wollte das auch verkaufen im Moment, aber er hat ja gesagt, das ist eins der Highlights seiner Karriere, weil er niemals gedacht hätte, dass er nochmal ein Länderspiel in seiner eigenen Halle macht quasi. Und wenn man überlegt, was der Mann alles so gerissen hat, Stanley Cup gewonnen und so, also ein irgendwie in Anführungszeichen belangloses Testspiel gegen Österreich, hat als der Highlight seiner Karriere sieht, da sieht man doch, wie wichtig ihm das ist. Und fand ich auch irgendwie cool. Und vor allen Dingen muss er selber ja auch cool gewesen sein. Also ja, wir waren sich vor Ort und was man so gehört hat, das war ja öffentliches Training und er hat danach irgendwie was, noch eine Stunde Autogramme geschrieben, er hat niemanden weggeschickt und egal wer da noch kam und wann und ob er eigentlich in die Kabine wollte. Er hat alle Wünsche erfüllt, ist natürlich auch der Local Hero da in Rosenheim. Ne?
Ja. 2 Siege jetzt also mit nur 2 Gegentoren, klar gegen Österreich, also war es auch der schwächste Gegner in der Vorbereitung. Stachowiak auch stark, also
ja, richtig stark.
Ja, da muss man auch sagen, dass der in den letzten Jahren dann immer auch in der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften einer der auffälligsten war. Geile Entwicklung mit dieser Saison 22/23, Vizemeisterschaft, Silbermedaille, wisst ihr alles. Jetzt aber einfach ein absoluter Stammspieler in der Nationalmannschaft und finde ich auch einer, der ja dann in den entscheidenden Momenten nochmal draufpacken kann. Also schon cool, dass der sich in die Richtung entwickelt hat.
Ja, da haben wir noch zum Abschluss noch zwei Eishockey-strukturelle Sachen. Nämlich es sollen neue Hallen gebaut werden in Ländern, von denen das man jetzt nicht zwingend erwartet hatte. Nämlich in Indonesien, da soll endlich mal eine Halle nach IHF-Maßen gebaut werden. Bislang gibt's da ja nur so Hallen in so Malls und sowas, so kleinere. Jetzt soll da auch ein bisschen was gemacht werden. Und in Dublin soll ein riesengroßes Wintersportzentrum gebaut werden für 190 Millionen Euro mit 2 Hallen. Eine davon bis zu 8000 Plätze. Dazu alles so ein Trainingsleistungszentrum für wirklich Profisport. Naja, meinst du, jetzt kommen, also ich meine, gibt ja schon ein paar O'Reilly und sowas, aber das, meinst du, dass das Eishockey in Irland jetzt richtig wachsen wird und vielleicht auch mal, ja, dass die dann in dieser britischen Liga mitspielen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das natürlich schon ein Land, was sportbegeistert ist und wo eventuell mal auch was zum Eishockey passieren könnte.
Von wegen Hallensterben, ja, geht auf in Dublin und in Indonesien. In Indonesien war es tatsächlich jetzt die erste Eisfläche überhaupt mit IHF-Maßen. Also da gibt's so ein paar Eisflächen in Malls, in Einkaufszentren, aber jetzt eben die erste Halle. Ja, schön. Eishockey, Hockey Worldwide, da haben wir das gesehen mit Indonesien, auch übrigens auf Instagram, immer einen Blick wert. Genauso wie auch ein bisschen Hockey auf den sozialen Medien, Instagram und Blue Sky. Und dann sage ich, das ist alles. Schon, muss man sagen, ja, nach einer Dreiviertelstunde, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Natürlich geht's mit den 10 Minuten Eishockey für alle Steadies in den nächsten Tagen, immer mittags, und dann geht's langsam in Richtung Weltmeisterschaft, wir freuen uns schon drauf.
Ich habe noch einen kleinen Tipp. Heute Abend ist wieder ein NHL-Quiz von dem DEG eSports-Team. Läuft über Twitch, ne? Und ich werde da wieder mit dabei sein, also wenn ihr Lust habt. Schaltet gerne ein und ratet mit.
Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.